Moin zusammen und herzlich willkommen zur Energiezone, eurem Podcast für alle Themen rund um Energie, energiewirtschaftliche Fragestellung, energiepolitische Fragestellung. Und jetzt letzte Folge war ja sogar auch Energierecht. Heute mit einer ganz tollen Unternehmergeschichte, einem Start-up, das Live.io heißt, ein Berliner Unternehmen, gibt's jetzt schon ein paar Jahre. Ich kenne die beiden Gründer schon eine ganze Weile. Wir haben 2018 mal ähnliche Sachen gemacht und die beiden sind total erfolgreich geworden damit. Sven und Daniel, und ich habe vor ein paar Wochen ein Gespräch mit Sven von Live.io geführt und da hat er uns erklärt, was die denn so wirklich machen. Ziemlich spannende Technologie. Die nutzen Satellitenbilder und in dem Vertical Energie machen sie die verfügbar für Infrastrukturbetreiber, also Pipeline-Betreiber oder Netzbetreiber, um denen zu helfen, Grünschnittmanagement und viele andere Dinge besser zu machen. Aber bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, hört euch einfach selber die Folge an, denn da beschreibt Sven das perfekt selber. Und genau, ich habe super viel gelernt und hoffe, dass euch die Geschichte auch Spaß macht. Bevor ich jetzt zu lange quatsche, ganz viel Spaß dabei. Die Folge mit Sven von Live.io. Auf geht's, ab geht's, let's roll. So, Sven, erstmal danke für die Einladung in euer neues Office. Hier Neubau, Berlin in der Nähe von der Spree, aber Berlin Kreuzberg, so im urbanen Teil von Berlin, wo man
der coole Teil,
wo man gut Mittag essen kann. Und ich bin aus zwei Gründen total beeindruckt. Erstens musste ich mich hier eintragen. Ich glaube, ich habe so kurz gewartet, doch ich wollte noch irgendein anderes Meeting hattest. Und dann musste ich mich so eintragen als Gast. Das kenne ich nur von ganz wichtigen Institutionen oder die irgendwelche ganz hochgeheimen Sachen machen oder so. Aber ein Badge habe ich dann gar nicht bekommen.
Hast du kein Badge bekommen?
Nee. Okay. Aber, und das Zweite ist, wie groß ist denn bitte dieses Office? Also es ist ja im Vergleich zu dem letzten Office, wo ich das letzte Mal besucht habe, sehr viel größer. Von daher, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Freut mich, dass du da bist. Freut mich, dass wir mal wieder quatschen. Wie gesagt, wir kennen uns jetzt schon seit 6 Jahren oder so. Dementsprechend freut es mich sehr, heute hier Gast sein zu dürfen.
Ja, genau. Ich habe nochmal nachgedacht. Es war 2018, glaube ich, das erste Mal, dass wir gequatscht haben. Da wart ihr noch in diesem DB
Mindbox.
Ja. War gerade frisch dabei, hat, glaube ich, so die ersten Mitarbeiter und hat schon die ersten Tool. Ihr habt mir auch damals schon die Lösung gezeigt.
Ja.
Und dann habe ich ja immer in einem anderen Office besucht. Das muss vielleicht ein Jahr oder zwei später gewesen sein.
Genau. Und jetzt nach unserer Seed-Runde und jetzt nach unserer Series B ein bisschen größer.
Ja.
Waren Mitarbeiter und höhere Security-Anforderungen auch.
Genau. Und einen eigenen Podcast-Raum. Genau. Und das ist nämlich noch viel wichtiger. Ich bin noch nie zu irgendjemandem ins Büro gekommen, wo es einen Raum gab, der nur zum Podcast. Deswegen sind wir so gut ausgeleuchtet und hoffentlich hört man uns auch besonders gut.
Aber das ist nicht uns geschuldet, sondern unseren Vormietern. Die Vormieter vom Büro waren die Produktionsfirma von Joko und Klaas. Und die haben nicht nur diesen Podcast-Raum hier gelassen, sondern da gab es eigentlich noch einige andere Cutter-Kabinen. Die haben wir abgebaut, aber dachten, einen Aufnahmeraum für so Podcasts als auch für die Videos unserer Produkte wäre nicht schlecht. Ja, kann man auch gut als Meeting-Room benutzen natürlich.
Ja, wir haben hier gerade jemanden leider verscheuchen müssen aus dem Raum. Aber egal. Sven, magst du dich einmal kurz selber vorstellen? Weil ich glaube, also du bist der Gründer und Mitgründer und Co-CEO von Live.io. Aber was genau hat das mit Energie zu tun? Wieso bist du sozusagen Gast bei uns hier im Energiezone Podcast?
Ja, sehr gerne. Also, wie du es schon sagtest, ich bin einer der beiden Mitgründer von Live.io. Ich habe mit Daniel die Firma gegründet. Und was macht Live.io? Live.io analysiert Satellitendaten. Und wir sind gestartet mit dem Ziel, Satellitendaten für den Energiesektor nutzbar zu machen. Und wir monitoren heutzutage Stromnetze auf jedem Kontinent der Welt, Pipeline-Netze auch fast auf jedem Kontinent der Welt. Und da sind die Verbindung zum Energiesektor. Also wir machen Satellitendaten nutzbar für die Strom- und Gaswirtschaft.
Mhm. Und das macht ihr aus Berlin, aber weltweit,
genau.
Wenn ich das richtig verstehe.
Wir haben jetzt ein Team von 130 Leuten. Unser Headquarter, unsere Firma ist hier ansässig in Berlin. Wir haben aber ein Team von ca. 10 Leuten in den USA, 10 Leuten in UK, 20 Leuten in Lettland und dann der Rest hier in Deutschland, primär in Berlin.
Krass. Und erinnerst du dich noch, wie ihr sozusagen auf die Idee gekommen seid,
ja,
das zu tun?
Ja.
Also war das schon immer klar, dass ihr Energie machen würdet, oder habt ihr vielleicht mit anderen Infrastrukturen oder so erst angefangen? Oder
ja.
Wie war das?
Ja, du hast eben schon einen Hint darauf gegeben, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also wir haben Daniel, mein Mitgründer und ich, wir kommen beide aus der Raumfahrtindustrie oder hatten beide eine Passion für die Raumfahrt. Wir haben gesagt, es gibt mehr und mehr Satellitendaten, einfach bedingt dadurch, dass es mehr und mehr Raketen gibt, mehr und mehr Satelliten. Und all diese Satellitendaten, also Satellitenbilder, wie man sie von Google Earth kennt, aber auch ganz anderer Natur, liefern uns die Informationen über die Erde, die wir so in der Vergangenheit noch nicht hatten. Also heutzutage können wir jeden Fleck auf der Erde super häufig ablichten aus dem All und super viel Informationen sammeln. Und das ist erstmal wahr für jedes Objekt auf der Erde. Sei es jetzt auf eine Stromleitung, kann aber auch ein Feld sein, eine Fabrik oder was auch immer. Und wir haben uns ganz am Anfang gefragt, okay, wie können wir dieses Potenzial dieser Daten heben, indem wir Produkte für Endnutzer bauen. Und Endnutzerprodukte haben wir am Anfang so gefunden, indem wir uns gefragt haben, welcher Markt hat den größten Vorteil davon, großflächig Analysen zu fahren. Und da haben wir am Anfang eine schöne SWOT-Analyse gemacht, unterschiedlichste der Märkte, und sind darauf gekommen, dass Infrastrukturnetzwerke nun mal die Anforderungen haben, dass, oder die Eigenschaft haben, dass sie sehr großflächig sind, sehr breit, weit verteilt, und Satelliten auf der anderen Seite die Eigenschaft haben, dass Satellitendaten über große Flächen aufgenommen werden. Und da haben wir gesagt, okay, da gibt es wahrscheinlich erstmal einen Fit. Und ganz am Anfang zu deiner Frage, ob die Strom- und Schienen- und Pipeline-Netze dieser Welt zuerst unsere Kunden waren. Nee, ganz am Anfang haben wir angefangen mit der Deutschen Bahn als unser Kunde. Weil im Herbst 2017 gab es sehr viele Stürme in Deutschland und die haben dazu geführt, dass sehr viele Bäume auf die Schiene gefallen sind. Und da haben wir gesagt, hey, das können wir lösen. Wir können auf Satellitendaten identifizieren, welche Bäume das denn sein könnten. Haben das an die Deutsche Bahn gepitcht, die brauchten das. Und natürlich haben wir schnell festgestellt, okay, auf einmal brennen in Kalifornien ganze Städte und PG&E, der größte Stromnetzbetreiber Nordkaliforniens, geht bankrupt. Warum? Vegetationsmanagement, Bäume, die auf Stromleitungen fallen. Das können wir auch lösen. Und so sind wir dann in den Energiesektor gekommen.
Mhm. Und aber das ist dann also wenn dann mal ein Sturm passiert ist, dann könnt ihr schneller erkennen als jemand, der sozusagen da hinlaufen würde, wo die Bäume umgefallen. Deswegen die Maintenance-Teams so schlauer rausschicken oder bessere Routenplanung machen. Oder wo ist genau. Sozusagen der Hauptnutzen, der dabei entsteht?
Also, wie sieht die Welt aktuell aus? Global geben Stromnetzbetreiber Milliarden Euros oder Dollar respectively pro Jahr für Vegetationsmanagement aus. Und das machen sie, weil sie wissen, okay, wenn ein Baum irgendwann in meine Stromleitung wächst, fällt die eventuell aus oder der Baum fängt Feuer oder was weiß ich, in einem Sturm fällt das rein. Das heißt, es gibt Milliarden, die jedes Jahr so oder so dafür ausgegeben werden. Und wobei wir jetzt helfen, ist bei der Prävention von Schäden. Identifizieren auf Satellitenbildern mittels AI, wo Bäume stehen, wie hoch die sind, wie krank die sind, was auch immer, und brechen diese Informationen runter in Aufgabenpakete, die dann den Maintenance-Crews vom Stromnetzbetreiber dabei helfen, genau und effizient dort einzugreifen, wo es eventuell zu Schäden kommen könnte in einem Sturmszenario. Das ist quasi das Stromnetzprodukt. Und unser Pipeline-Produkt funktioniert ganz ähnlich. Niemand will, dass irgendjemand was auf einer Pipeline baut. Weil, ja, okay, wenn es eine Gaspipeline ist und auf einmal bohrt jemand da rein, ist wahrscheinlich nicht so gut für diejenige Person, die das macht. Ist
wirklich mal passiert?
Wir haben mit dem nigerianischen Pipeline-Betreiber gesprochen. Die haben relativ häufig Probleme mit Leuten, die in die LNG-Pipelines reintappen.
Um da was abzuzweigen.
Ja, aus dem Glauben, das sind Öl-Pipelines.
Nein.
Ja, und obviously, das will man vermeiden. In Europa ist mehr so das Problem, Leute bauen sich ein Gartenhaus auf der Pipeline.
Okay.
Natürlich sorgt das auch für Probleme. Aber da machen wir dasselbe. Wir monitoren die Pipeline und sagen den Maintenance-Teams, wo sie eingreifen müssen.
Also nicht auf der frischen Tat ertappen, wenn der da gerade mit seiner Säge oder seinem Bohrer neben der Pipeline steht, sondern wenn das dann passiert ist, dann könnt ihr sozusagen mit optischen Sensoren das auch, ja, nicht, aber wahrscheinlich auch irgendwelche anderen Sensoren. Also bei Gas zum Beispiel kann man ja wahrscheinlich irgendwie Dichte oder Strahlung oder was kann man da messen?
Also aktuell Satellitendaten liegen primär aktuell, wie du sagtest, im optischen Bereich vor. Also Bilder, die man heutzutage von Satellitenfirmen einkauft, und das müssen wir und das tun wir, sind Daten, die sind sehr, sehr ähnlich zu Daten, die man so von Google Earth kennt. Einfach nur in einer höheren zeitlichen Frequenz und zum Teil mit einer ähnlichen oder besseren Auflösung. Es gibt aber, wie du auch gerade ansprachst, ganz andere Datenquellen, die einem ganz andere Informationen liefern können. Beispielsweise über Emissionen, zum Beispiel über Methanemissionen, CO2-Emissionen. Was natürlich von großem Interesse ist, wenn man ein Pipeline-Betreiber ist und ein Leck hat. Das Problem jedoch ist aktuell, dass diese Daten zwar theoretisch verfügbar sind, aber nicht in der Frequenz oder in der Fläche, die notwendig sind, um ein kleines Leck zu identifizieren. Das heißt, aktuell werden diese Daten eher genutzt, um solche Super-Flaring-Events zu monitoren, beispielsweise irgendwie eine Kohlemine flärt irgendwie Gas aus irgendeinem Neugeburtenschacht oder irgendwelchen anderen Beispielen, dann kann man das mit Satellitendaten aktuell monitoren, weil man weiß, wo dieses Asset ist, aber quasi diese Suche nach Leckagen, dafür gibt es aktuell noch nicht genug Methan-Monitoring-Satellites.
Mhm. Ja. Und ich habe mal geschaut, also vielleicht noch ein bisschen sozusagen zu deiner Story, Gründer-Story. Du kommst ja aus der also du hast Wirtschaftsingenieurwesen studiert an der TU Berlin hier und hattest da wahrscheinlich dann auch schon irgendwie einen Space-Fokus oder so und hast dann, weil dein erster Job war auch im Bereich Space und dann direkt nach dem ersten Job hast du gesagt, okay, ich muss unbedingt gründen. Und aber da war erstmal die Idee wahrscheinlich, man müsste irgendwas mit Satellitendaten machen und nicht so sehr, ich weiß jetzt schon ganz genau, wie die Anwendungsfälle sind für
Energie. Ganz genau. Eigentlich haben wir genau das gemacht, von dem einem jeder abredet, nämlich wir sind mit einem Technology-Push gekommen. Wir haben nicht mit einem Problem angefangen, sondern mit einer Lösung. Aber wir haben dann schon sehr stark versucht, für diese technologische Lösung ein Problem zu identifizieren, sodass man dann wirklich einen Pain beim Kunden hat, den man dann lösen und adressieren kann. Und machen das auch bis zum heutigen Tag, gehen sehr, sehr tief in den Prozess. Das heißt, wir haben Lösungen, die sehr, sehr tief gehen. Aber wie du sagtest, ganz am Anfang, wir haben die Opportunität in diesem neu aufkommenden Markt gesehen. Und wenn du in einem wachsenden Markt aktiv bist, das ist erstmal ein guter erster Schritt. Und dann haben wir uns gefragt, okay, wo sind jetzt die Kunden, die davon profitieren könnten?
Got it. Und du machst das als Co-CEO, also ihr seid zwei Gründer und ihr teilt euch beide die CEO-Rolle.
Ja.
Habt ihr inhaltliche Schwerpunkte oder macht ihr alle alles? Also wahrscheinlich fokussierst du dich auf Kommunikation, weil ich habe dich irgendwie auch in zwei, drei anderen Podcasts. Übrigens, Fun Fact, es gibt jemanden, also wenn man Daniel Seidel und Sven Pschivada, gut gesagt, googelt, dann gibt es einen Daniel Pschivada, der einen Coaching-Podcast macht. Ja, Mann. Das ist richtig witzig.
Muss ich mal googeln. Ja, das ist ein Zufall. Nee, aber du hast vollkommen recht. Also wir haben eine Aufgabenteilung, mein Mitgründer und ich, wobei wir auch sehr, sehr gut die andere Seite jeweils der anderen Person abbilden können, was immer gut ist, wenn einer im Urlaub ist. Was nicht so häufig passiert, aber wenn es dann passiert, dann ist das kein Problem. Daniel kümmert sich um Produktentwicklung und Technik und ich kümmere mich um Vertrieb und Finanzierung. Genau, wir haben jetzt, wie gesagt, auch ein Management-Team, so laufen dann auch die Reporting-Lines. Ganz am Anfang war es aber so, ich habe gecodet, Daniel hat verkauft und vice versa. Das heißt, wir waren immer ein sehr gutes Team. Ja.
Okay. Und das heißt, du machst Vertrieb an die Netzbetreiber dieser Welt und Pipeline-Betreiber dieser Welt. Kannst du ein bisschen was erzählen, wie sich euer Geschäft verteilt, also innerhalb von diesem sozusagen Energie-Vertical? Also einmal, wie viel ist Gas, oder so ganz grob, wenn, ich weiß nicht, wie viele Zahlen du teilen kannst, aber so, wie viel ist Gas, wie viel ist Strom, wie viel ist davon? Also die meisten Oberleitungen in Deutschland sind ja eher sozusagen Hochspannung, Höchstspannung, Übertragungsnetz, ein bisschen auch Verteilnetz, aber genau, so ein bisschen, wie verteilt sich euer Business auf diese?
Ja, das ist natürlich ein bisschen geschuldet irgendwie der Produkteinführung und der Historik. Also wir haben einen Großteil unseres Umsatzes aktuell im Stromsektor. Das heißt, das macht aktuell so 70% aus von unserem Energievertical, aber das das Geschäft mit Monitoring von Pipeline wächst auch stark. Aktuell gab es zum Beispiel eine Regulatorik in den USA, die hat sich verändert, dass Pipeline-Betreiber jetzt auch Satellitendaten nutzen können, einfach um auch Abstürze von Helikoptern und so weiter zu verhindern, die immer wieder passieren in diesem Monitor, in diesem klassischen Monitoring-Prozess. Aber im Stromsektor, da sind die Hauptkunden aktuell Transmissionsnetzbetreiber, insbesondere außerhalb von Deutschlands. Das heißt, wir haben zum Beispiel den größten US-amerikanischen Übertragungsnetzbetreiber, den größten indischen, einen der größten australischen als unsere Kunden. Und in Deutschland sind wir gestartet primär auf der Mittelspannungsebene, wo ja auch letztendlich Überlandleitungen ja bestehen und auch in einer gewissen Ausbreitung innerhalb Deutschlands. Das heißt zum Beispiel alle E.ON-Töchter sind von uns Kunden. Ja.
Okay. Ja. Got it. Und es macht wahrscheinlich total Spaß, oder? So unterschiedliche Märkte kennenzulernen. Also sozusagen mit einem indischen Übertragungsnetzbetreiber versus mit einem US-amerikanischen.
Ja.
Wie die ticken und was denen wichtig ist und so. Wie genau funktioniert euer Geschäftsmodell? Ist es ein ganz einfaches so SaaS-Lizenzmodell oder wie?
Ja, um es einfach zu machen, natürlich, so große Stromnetzbetreiber wollen manchmal, dass sie Verträge haben, die auf ihre eigenen Bedürfnisse abgestimmt sind. Aber im Grunde haben wir einen klassischen SaaS-Business Model. Das heißt, der Kunde erhält ein Interface, wo er die ganzen Insights sieht, die wir liefern, also wo Vegetation zum Problem wird. Das kann er oder sie sich dann auch integrieren in seine Bestandsprozesse und die zahlen dafür ein jährliche Fee. Das heißt, die kann von ein paar hunderttausend Euro bis zu ein paar Millionen Euro pro Kunde reichen. Das heißt, es ist Big Enterprise Selling. Und du sagtest gerade, die Unterschiede der unterschiedlichen Stromnetzbetreiber, glücklicherweise ist denen alles, ist bei denen allen gleich, dass sie alle Vegetation managen müssen. Und dementsprechend ist immer da ein Bedarf für unser Produkt. Ja.
Got it. Aber die Deutschen, hast du gesagt, die Deutschen, wir haben ja vier Übertragungsnetzbetreiber, da hast du noch keinen gewinnen können für dich, weil die hören natürlich alle Energiezone, ist ja
genau,
klar.
Die hören alle Energiezone.
Wir hatten zwei, glaube ich, schon im Podcast, also Vorstandsmitglieder von den Großen. Keine Ahnung, ich werde denen natürlich dann berichten von unserer
Folge. Sehr gerne. Nee, also wir hatten auch mit deutschen Übertragungsnetzbetreibern gearbeitet. Zum Teil sind wir auch mit denen gestartet. 50 Hertz war unser erster Kunde. Da waren wir noch zu zweit. Das war ein bisschen early. Da war unsere Technologie noch nicht, wo sie sein musste. Heutzutage ist aber zum Beispiel, erreichen wir aus dem All Genauigkeiten, die ähnlich sind von denen von Flugzeugen. Und deshalb können wir Kunden überall auf der Welt gewinnen. Dementsprechend die deutschen Übertragungsnetzbetreiber sind jetzt auch aktuell wieder im Gespräch mit uns.
Ja. Aber also auch DSOs, also Distribution, also Verteilnetzbetreiber, da haben wir in Deutschland ja irgendwie hunderte, 900.
Genau, Verteilnetzbetreiber im Grunde, aber der Großteil der Verteilnetzbetreiber in Deutschland hat kein signifikantes Überlandleitungsnetz. Die einzigen, die das haben, sind eigentlich die größeren E.ON-Töchter und dann natürlich noch andere Netze, BW und ähnliche. Es hängt dann immer vom Netzbetreiber ab, wie groß das eine Priorität für sie ist. E.ON hat sich auf Konzernebene dafür entschieden, Satellitendaten als Tool zu nutzen, um deren Prozesse zu optimieren. Deshalb mit den Töchtern arbeiten wir zusammen und sind auch mit einigen der anderen Töchtern im Austausch, um das natürlich auch an die zu bringen. Aber primär aktuell global sind es Verteilnetzbetreiber.
Übertragungsnetze. Klar. Ist ja typisch. Sei denn, du bist irgendwo in Japan oder in den USA, wo viel Verteilnetz.
In Japan haben wir auch Kunden beispielsweise. Da sind es aber auch die Übertragungsnetze und die Mittelspannung, die dort das Ding sind. Weil, wie gesagt, jeder, der mal in den USA war, weiß ja auch, dass die Verteilnetze da zum Teil, sagen wir mal, weiß man nicht immer, soll das jetzt hier im Baum hängen oder nicht?
Cool. Und woher kommen eure Daten? Also am Ende wertet ihr ja die Daten von Satelliten, die noch nicht euch gehören.
Ja.
Kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber es gibt wahrscheinlich irgendwie so und so viel Betreiber von Satelliten und die machen dann die Fotos und die Fotos kann man irgendwo kaufen auf irgendeiner Plattform oder so. Ja. Das können die Übertragungsnetzbetreiber aber nicht. Also ihr macht diese Daten, die dort aufgenommen werden, irgendwie verfügbar. Wo kommen sie her?
Ja, also wir kaufen die Satellitendaten ein von kommerziellen Satellitenbetreibern, deren Geschäftsmodell es ist, Satelliten zu starten, zu betreiben und die Daten zu verkaufen. Also das ist erstmal der erste Prozess. Die sind nicht immer einfach, beziehungsweise ist nicht immer einfach, mit denen Business zu machen. Das ist erstmal eine unternehmerische Schwierigkeit. Der USP und die wirklich technologische Anforderung, die auch kein einzelner Übertragungsnetz- oder Verteilnetzbetreiber alleine aus unserer Perspektive nach stemmen kann, ist dann wirklich die Technologieplattform aufzubauen, die in der Lage ist, Satellitendaten unterschiedlichster Satellitenbetreiber miteinander zu kombinieren und dann die AI-KI zu entwickeln, diese Daten wirklich hochgenau zu analysieren und dann die Interfaces zu bauen, um diese Insights zu nutzen und dann auch in SAP-Systeme und so weiter zu integrieren. Also dieser Tech-Stack, der hat uns Dutzende Millionen Euro gekostet zu entwickeln. Mhm. Wir haben ein Engineering-Team hier in Berlin von 60 bis 70 Ingenieuren. Das heißt, zumindest sollte sich das Investitionsinteresse von Stromnetzbetreibern nicht komplett ändern. Besteht, glaube ich, wenig der Appetit, solch ein Team dafür aufzubauen. Und dementsprechend ist es immer günstiger für Stromnetzbetreiber, also einfach das Produkt einzukaufen am Markt von beispielsweise Liveo.
Was macht es so schwer, mit diesen Satellitenbetreibern zu arbeiten? Weil es so Defense-Tech-Unternehmen sind, die...
Es ist einfach eine sehr spezielle Industrie auf der einen Seite, was die Verträge angeht und so weiter, als auch was die Art und Weise zu verkaufen angeht. Weil genau wie du sagtest, historisch gesehen sind die Kunden eigentlich oftmals der öffentliche Sektor oder Player im öffentlichen Sektor. Aber die andere Sache ist einfach auch, dass die Datenquellen nicht so einfach. Also es gibt einfach eine hohe Komplexität allein innerhalb der Daten. Das heißt, wir haben ein ganzes Supplier-Management-Team, was sich nur darum kümmert, diesen Datensupply zu managen mit diesen unterschiedlichen Suppliern. Mhm. Und das ist auch wiederum was halt Domain-Expertise bedarf und diese erstmal aufzubauen, braucht Jahre. Und oftmals sind es einfach, wir machen das jetzt seit 7 Jahren und wir sind sehr vielen Unknowns entgegengekommen in der Zeit, weil wir dachten, auch viele Dinge wären viel einfacher, als sie sich am Ende herausstellten. Das haben wir jetzt alles überkommen und geben dann die Learnings oder die Benefits dieser Learnings dann ja auch an unsere Kunden weiter.
Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch eine Begründung, warum es wahrscheinlich Sinn macht, dass man aus der Domäne Space kommt und nicht so sehr aus der Domäne Energie, oder? Weil da die größere Komplexität, also genau, den Zugang zu den Netzbetreibern, den kriegt wahrscheinlich irgendwie mehr oder weniger jeder hin, aber das schwere Problem zu knacken, das war schon eher so auf der Space, auf der Datenseite.
Also technologisch ist auf jeden Fall das die schwierigere Komponente. Auf der Vertriebsseite und auf der Verständnisseite braucht man die Energie. Domäne. Das heißt, wir haben zum Beispiel unser COO, der uns auch gejoint ist, als wir so, weiß nicht, 15 Leute waren, war fast 10 Jahre in der Inhouse Consulting bei RWE, dann Innogy, dann E.ON. Also der hat die Domain-Expertise mit reingebracht und dann haben wir auch viele Vertriebler, die einfach aus dem Energiesektor kommen. Und die Kunden dann halt schon kennen und die Lingo verstehen und natürlich mittlerweile 6 Jahre, waren das erste Unternehmen weltweit, was so Satellitendatenanalysen im Infrastruktursektor für diesen Use Case gemacht hat. Und mittlerweile würden wir auch sagen, dass wir diese Themen sehr, sehr gut verstehen und einfach auch schon seit Jahren die Sprache der Kunden sprechen.
Naja, klar.
Das hat sich dann ergeben.
Das wollte ich auch nie in Frage stellen. Ja. Aber sozusagen der Hintergrund meiner Frage ist ja, ich habe mir ja auch mal Gedanken gemacht, sozusagen, wie kann man Satellitenbilder nutzen für eher so Netzplanungsprobleme. Ja. Und ich gucke auf euch auch immer mit ein bisschen Bewunderung, was ihr da hingelegt habt für eine Story. Das ist total toll. Ich freue mich immer für alle Unternehmer, die erfolgreich sind. Aber da war so ein bisschen persönlicher Beigeschmack einfach bei, weil wir ja auch versucht haben, mit 2018 Entrepreneur First. We didn't get it. Und wir waren vielleicht einfach nicht das richtige Team. Es würde mir jetzt sozusagen Erlösung geben, wenn du sagst, es macht nur Sinn, wenn man aus dem Space Tech kommt, nur dann kann man.
Ja, es macht nur Sinn, wenn man aus dem Space Tech kommt. Nein, ich glaube, es ist auf jeden Fall. Also wir haben, Daniel und ich sind auch wir haben ja selber einen Podcast, der heißt ja auch New Space Vision. Also jeder, der
Podcast. Den promoten wir noch richtig. Don't worry,
Aber wir verbringen einen sehr großen Teil unserer Zeit oder einen großen Teil unserer Zeit auch darin, wirklich dieses Ökosystem sehr, sehr tief zu verstehen, um auch antizipieren zu können, was passiert. Und wenn jemand das nicht macht, dann aus unserer Perspektive nach ist das auch ein Nachteil für die Player dann im Space. Und die haben halt einfach diese universitäre Ausbildung als auch das Netzwerk darin, was uns ermöglicht, einfach die richtigen Entscheidungen strategisch zu fällen, die unsere Firma dann dahin bewegen, dass wir unseren Kunden das beste Produkt bieten können. Und das ist schwierig, anders gewaltig zu bekommen.
Ja. Also nur Case in Point nochmal. Ich habe mich in der Vorbereitung natürlich auch mit, wie gesagt, auf Podcast-Plattformen nach euren beiden Namen gesucht. Mhm. Dann New Space Vision gefunden, als ich kurz diesen Daniel gesehen habe, diesen anderen Daniel. Und schon, also beeindruckende Gästeprofile, also zum Beispiel dieser Hans Königmann, der vierte Fourth Employee at SpaceX, der auch beim Alles Gesagt Podcast mal lange war. Und bei euch, also für alle die sich da irgendwie tiefer ins Rabbit Hole begeben wollen, super spannend, weil es bei euch ein bisschen technologischer ist. Der Alles Gesagt Podcast ist ja so ein bisschen so allgemeiner für.
Ja, oder OMR war ja auch, ja genau.
Aber nee, also sozusagen beeindruckend, was ihr da an Gästen habt. Und genau, aber cool. Vielleicht noch ein bisschen allgemeineres Thema. KI sagen gerade alle, und manche meinen irgendwie Gen AI und LLMs und Sprachmodelle, und davor gab es irgendwie viel so Predictive Maintenance, das vielleicht, da fällt ihr auch unter. Aber wenn du jetzt für euch den Anwendungsfall, oder wo befindet ihr euch sozusagen in der Anwendung von KI? Was an der Tech, die ihr macht, ist KI, und wo ordnest du dich da ein?
Ja, also was wir machen, hätte nie ohne KI funktioniert. Das heißt, seit 2018 deployen wir AI-Modelle, weil letztendlich die Analyse von Satellitendaten geht gar nicht anders als ohne KI. Das heißt, wir als mit KI. Und dementsprechend, was wir machen, ist, wir trainieren seit 2018 sehr spezialisierte AI-Modelle, die in der Lage sind, auf Satellitenbildern zum Beispiel zu identifizieren, wo ein Baum steht, aber nicht nur das, sondern auch, wie hoch ist der Baum, wie gesund ist der Baum. All das sind sehr besondere Anwendungsfälle und dementsprechend nicht einfach abzubilden mit einem Wrapper und rund um einen LLM, sondern das ist hochspezifische KI. Wir können natürlich auch profitieren von den ganzen technologischen Breakthroughs in Richtung Transformer, Foundation-Modelle, und das nutzen wir auch alles. Aber wir haben jetzt so ein Team aufgebaut und mit unserem CTO, der Cambridge PhD in AI ist und seit 18, 19 bei uns ist, haben wir so ein Domain for Understanding und auch ein Tech-Stack aufgebaut, der weltweit einzigartig ist. Also das heißt, AI ist bei uns Core and Center. Ja. Ja, also das ist das. Und natürlich, jetzt kommt der einfache Teil, nämlich Frontends, Integration in User Interfaces. Also das ist also super simpel im Grunde, wenn du das vergleichst, weil wir haben jetzt auch LLM Interfaces für unsere Tools, sodass du das Tool, was wir haben, zum Beispiel für die Pipeline Maintenance, sodass du das nicht nur auf Englisch, Deutsch nutzen kannst, sondern dass du es auch auf Spanisch, Hindi und komplett ohne auf dem Bildschirm rumzuklicken nutzen kannst, sondern einfach nur durch Spracheingabe alle Befehle ausführen kannst. Aber das ist natürlich was, wo wir dann den Nutzen davon tragen, dass die LLMs mittlerweile so gut sind, wie sie sind. Klar.
Also viel Bilderkennung. Image Segmentation.
Image Recognition, Image Segmentation. Wir gehen einen Schritt weiter, wir trainieren eigene Foundation-Modelle. Das heißt, dass man quasi mehrere Probleme mit demselben Modell lösen kann, anstatt ein Problem mit einem Modell.
Got it, super spannend. Und wenn ich jetzt so ein Übertragungsnetz, 50 Hertz oder irgendjemand, der euch nutzt, wie kann ich mir das Tool vorstellen, also das Interface wirklich vorstellen? Ist es, sehe ich irgendwie eine Map und dann sind da irgendwie ein paar Punkte, die blinken, oder spuckt mir das schon Maintenance-Plan aus oder so? Kannst du da ein bisschen das so ein bisschen Nuancen reinbringen?
Weil super gern. Also im Grunde, wenn du der Manager bist, der quasi für die Budgetverantwortung hat, dann bekommst du ein Web-Interface. In diesem Web-Interface siehst du dein Verteilnetz, dein Übertragungsnetz. Du siehst, wo Vegetation entlang deines Netzes ist. Du siehst all die Informationen, die ich gerade beschrieben habe. Aber wir gehen dann einen Schritt weiter. Wir sagen dir, wo die Risiken bestehen. Mhm. Und wir gehen dann noch einen Schritt weiter. Und diese Risiken basieren auf deinen Risikoprofilen, auf deinen Risikomodellen, weil jeder Verteilnetzübertragungsnetzbetreiber weltweit hat eigentlich eine Regulatorik unterliegend, an die er sich halten muss, oder eigene Prozesse, an die er sich halten muss. Und das haben wir integriert in das System, sodass man nicht mehr erstmal nur selber irgendwie schauen muss, was man macht, sondern wir sagen dir, wo liegen deine Risiken, basierend auf deiner Risikoeinschätzung. Und dann gehen nochmal einen Schritt weiter und kreieren daraus Arbeitspakete. Und diese Arbeitspakete werden dann in solche Maintenance-Plans automatisch überführt. Und dann quasi macht es die Überbrückung zu dem Mobile-Interface auf der anderen Seite. Wir haben so eine mobile App, die von den Vegetationsmanagern, von den Maintenance-Leuten im Feld genutzt wird, diese Aufgaben dann abzuarbeiten. Mhm. Aber wir integrieren diese Arbeitspakete auch zum Beispiel in dein SAP-System oder in dein Billing-System oder in ein Bestands-Geodatensystem, weil Geodaten, natürlich, du hast gerade Netzplanung angesprochen, zum Teil gibt es da so Data-Systeme, die von den Utilities in allen Bereichen der Utility genutzt werden. Und da können wir uns auch rein integrieren. Mhm.
Cool, dann verstanden. Was macht ihr noch? So Thema konkreter Kundennutzen. Du hattest, glaube ich, vor kurzem einen Kunden, also auf LinkedIn, irgendwie Sheridan und euer neues Produkt Trade Aware vorgestellt, das im Zusammenhang steht mit dieser EU-Entwaldungsverordnung. Ja. EUDR.
Ja, korrekt.
What's that?
Genau, also wir haben diese zwei Produkte im Strom- und Pipeline- bzw. Infrastruktursektor. Und wir haben uns... Wir sind angetreten aber als Firma, um zu sagen, hey, wir glauben, Satellitendaten können jede Industrie revolutionieren. Und das ist auch unser Ziel. Wir wollen den Weltmarktführer im Bereich Satellite Data Analytics bauen mit 100 Millionen Euro Revenue und letztendlich ein Milliardenunternehmen und diesen Markt, den es eigentlich kommerziell so vor ein paar Jahren gar nicht gab und immer gerade noch relativ klein ist, wollen wir groß machen. Mhm. Und das bedeutet aber auch, dass wir zeigen wollten, dass man mit Satellitendaten mehr machen kann als im Infrastruktursektor, Infrastrukturnetzwerke monitoren. Und so haben wir uns vor einigen Jahren auf die Suche gemacht nach einem Use Case, der in einem ganz anderen Sektor ist und haben sehr viele verschiedene Use Cases uns angeschaut und haben dann gesagt, okay, die größte Opportunität, die auch einen signifikanten Unterschied im Kundenstamm hat zu dem Standsprodukt, ist genau das, was du beschrieben hast, Tradeaware. Tradeaware hilft Unternehmen, mit einer neuen Regulatorik der EU zu complyen. Die heißt EU Deforestation Regulation. Mhm. Und die besagt, dass wenn du ab Ende dieses Jahres irgendwelche Produkte in die EU importierst, die zum Beispiel Holz als Bestandteil haben oder Soja, musst du nachweisen, dass diese Rohstoffe im Herkunftsland nicht zu Abholzung geführt haben nach dem Stichtag 31.12.2021. Mhm. Weil die EU will verhindern, dass wir in Europa sagen, ja, hey, bei uns gibt es keine Abholzung, all nice, aber dafür irgendwie in Indonesien der Regenwald gerodet wird. Problematik ist jetzt aber, wenn du Produkte importierst, woher willst du wissen, dass der Landwirt, der das Produkt produziert hat, nicht Regenwald abgeholzt. Und da helfen wir genau mit unserem Produkt. Wir integrieren wieder in dein SAP, in dein Procurement-System, beziehen die Daten deiner Supplier daraus, ermöglichen es, Daten zu erfassen, deiner Sub-Supplier und erstellen dann diesen Proof of Deforestation-Free Status und erzeugen dann dein Compliance-Zertifikat, mit dem du dann EUDR-compliant bist.
Got it.
Und das sind unsere Kunden, Großunternehmen, Supermarktketten, Bauhausketten, Baumarktketten.
Also verkauft ihr direkt an die oder verkauft ihr an irgendwelche anderen sozusagen Nachhaltigkeitszertifizierer?
Nee, wir verkaufen an die Unternehmen, die mit dieser Regulatorik complyen müssen. Und das sind also letztendlich alle im Stack von irgendwie Palmölproduzenten bis hin zu Importeuren, bis hin zu Händlern und auch Unternehmen, die quasi Produkte einkaufen und dann einfach wieder verkaufen, repackagen. Also die müssen alle dieser Compliance, dieser Regulatorik unterliegen und wir helfen dabei.
Okay, das heißt, ihr macht jetzt schon auf sozusagen sehr unterschiedliche Produktvarianten.
Zwei Produktkategorien, eins im Infrastruktursektor, eins im Supply Chain Sektor. Die werden mit zwei Produkten, mit zwei Vertriebsteams vertrieben, weil die einfach schon so divers sind. Das heißt, ja, diese Unterschiede gibt es, aber dadurch haben wir einfach zwei Booster, die die Rakete live hier nach vorne
bringen. Sehr gut. Und das habe ich jetzt rausgemacht. Du mal zurück zum Energie-Vertical. Wie funktioniert Sales in dem Bereich? Ich kann mir vorstellen, dass die Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber dieser Welt, also ich kenne zumindest einige deutsche und europäische, jetzt nicht so die mega schnellen Entscheider sind, die mal eben so Leute auf ihr Netz gucken lassen vom Boden und die dann auch noch viel bezahlen.
Ja.
Wie funktioniert Vertrieb an Netzbetreiber?
Ja, eine sehr gute Frage. Ist auch unterschiedlich zwischen Nordamerika und Europa. Grundsätzlich hast du recht. Also diese Vertriebszyklen sind typischerweise länger, als es im SMB-Sales-Bereich oder Medium-Size-Business-Bereich ist. Aber ja, also es hängt natürlich ab. Manchmal gibt es Macher und Macherinnen, die sagen, okay, wir machen das jetzt und das geht dann sehr schnell. Aber typischerweise braucht es schon den einen oder anderen Call mit dem einen oder anderen Stakeholder. Das heißt, wir haben ein Vertriebsteam, was klassische Enterprise Sales macht.
So 6-9 Monate Sales.
6-9 Monate, manchmal mehr, manchmal 12, manchmal 18 ja. Monate. Aber wir haben auch zum Beispiel den größten Deal in unserer Firmengeschichte von mehreren Millionen Euro innerhalb von 9 Monaten Start to Finish geclosed. Aber das war in Nordamerika.
Geil.
In den USA. Und wir sind zuerst in Europa mit dem Produkt an den Markt gegangen. Die Market Education in den USA verläuft deutlich schneller und die Entscheidungsprozesse in den USA werden auf Business Case Basis gemacht, egal wo du im Unternehmen bist. Und in Europa läuft die Market Education deutlich langsamer ab, weil du einfach regionale sprachliche Cluster hast und dieser Exchange zwischen den deutschen TSOs auf einer Arbeitsebene und dem belgischen TSO, okay, da ist vielleicht wegen Elia, aber sagen wir mal, mit dem spanischen TSO oder dem ungarischen TSO auf einer Arbeitsebene nicht stattfindet.
Ja.
Das ist der eine.
Könnt ihr über so NZOE gehen oder so, über diesen Dachverband?
Ja, da war es für uns immer sehr schwer ranzukommen, weil da war es dann immer, ja, okay, einzelne Firmen, die hier irgendwie versuchen, ein Produkt zu verkaufen. Aber das ist die eine Problematik, diese sprachlichen Barrieren. Aber die andere Sache ist auch, dass in Europa viele Prozesse unserer Meinung nach, unseres Erachtens nach, weniger Business Case getrieben sind und mehr, okay,
Beziehungen.
Und brauchen wir das jetzt? Und das heißt, da ist nicht so eine Geschwindigkeit dahinter. Manchmal würde ich aber sagen, diese Geschwindigkeit würde auch nicht schaden.
Ja, darauf wollte ich ein bisschen hinaus. Deswegen hatte ich am Anfang auch schon ein bisschen so, was sind die regionalen Unterschiede, gefragt. Haben wir irgendwie in Deutschland ein Geschwindigkeitsproblem bei solchen Sachen? Also ich kenne ja den Sektor nur als einen, der wirklich, also so aus Startup-Sicht immer leicht zu sagen, aber wenn so ein großes Schiff zu steuern ist. Aber so, es kommt mir schon manchmal nicht so innovationsfreundlich vor alles. Und ihr seid einfach ein extrem innovatives Produkt.
Ja.
Ihr seid irgendwie vielleicht auch sexy, weil ihr habt irgendwie mit Space zu tun und Satelliten. Das ist nochmal vielleicht ein bisschen was anderes. Aber so wie blickst du darauf? Wie erlebst du das? Ist das nervig manchmal mit so einem langsamen Entscheider dir gegenüber?
Genau, also diese Innovationsthematik, die wollen wir gar nicht so sehr spielen, weil da ist dann auch immer die Frage, innovativ ist es denn auch sicher? Und wir haben das jetzt bewiesen, dass wir es liefern können. Wir haben die Qualität auf jedem Kontinent der Welt im Feld getestet mit den Utilities selber. Das heißt, das ist gar nicht der Punkt, sondern wir wollen wirklich zeigen, hey, du kannst dein Risiko senken und du kannst Geld sparen. Und das kannst du. Und dieser Pitch funktioniert in den USA relativ schnell. Und da sind die Entscheidungen werden auch dezentraler getroffen. Das muss nicht alles an den Vorstand, sondern das kann auf einer Arbeitsebene entschieden werden, selbst wenn es um hunderttausende Euros geht, wenn man einen klaren Business Case hat. Und was wir hier in Europa oftmals sehen, ist, dass dieser Lernprozess, also da guckt man weniger, wie gesagt, auf diesen Benefit, macht weniger so eine ökonomische Kosten-Nutzen-Analyse, sondern versucht oftmals mehr am Status Quo zu verbleiben. Und die andere Sache ist auch oftmals, ein Preis wird oftmals aus unserer Perspektive nach nicht mit dem Gegenwert verglichen, sondern wird nur als Preis betrachtet.
Absolut.
Das heißt, es ist viel Geld. Und dann ist immer die Frage, ja, aber ich habe irgendwo im Internet gelesen, dass es Satellitendaten kostenlos gibt. Können wir das nicht so machen? Und du erzählst das demselben, also du siehst das jedem Stromnetzbetreiber in jedem Land in Europa. Und die machen immer denselben Fehler, die sagen, ich will die kostenlosen Daten. Machen es mit kostenlosen Daten, stellen fest, die haben aber nur eine Auflösung von 10x10 Metern. Damit kann ich gar nichts machen. Und kommen im nächsten Jahr wieder auf dich zu. Was halt als Vertriebszyklus ganz, ganz nervig ist.
Ja, klar.
Und dementsprechend versuchen wir auch in Europa zu schaffen, dass so ein Peer-to-Peer-Learning stattfindet.
Das heißt, du musst am Anfang einen ganz kurzen Pitch machen und dann warten, bis die wieder zurückkommen.
Ja, manchmal. Manche Leute kann man einfach die Science zeigen und die glauben daran und manche sagen, der will mir was verkaufen. Der.
Ja.
Nee, so ist es nicht.
Ja. Und nun haben wir ja in Europa ganz unterschiedliche sozusagen Historien auch von der Regulierung und Kleinteiligkeit des Netzbetriebs.
Ja.
Wenn du jetzt auf ein Land wie Frankreich schaust, großer Flächenverteilnetzbetreiber, Spanien auch, Italien auch, eher größere Verteilnetzbetreiber. Okay, jetzt also das ist halt verteilt, nicht Übertragungsnetz. Siehst du da irgendeinen Vorteil, Nachteil? Große Organisationen, langsam eine Entscheidung oder große, wenn du die dann hast, dann kannst du fürs ganze Land gleich sozusagen booken? Oder so die Nordics und Niederlande und Deutschland, die halt so ganz viele kleine Stadtwerke und Kleinstverteilnetzbetreiber mit 1000 Ausnahmen und so haben?
Ja. Also ich glaube, diese ganzen Kleinstunternehmen und kleine Unternehmen, ich glaube, die muss man ein bisschen außen vor lassen. Aber so, es ist nicht nur von Vorteil, wenn man in einer großen, langsamen Industrie einen Player hat. Mhm. Weil wir haben nicht gesehen, dass das für Innovationsgeschwindigkeit sorgt. Das heißt, auch wenn du irgendwie in einem Flächenland bist wie Frankreich, dann hast du trotzdem irgendwie über 30 Subregionen. Die sind wie so Mini-Königreiche. Und da wird dann auch oftmals Entscheidungen nur auf dieser Subregionsebene getroffen. Das heißt, das sorgt selten dafür, dass, was wir gesehen haben, das Top-Down dann für dieses gesamte Land, das ausgerollt wird. Wir waren da jetzt wir waren jetzt bislang nicht zum Beispiel erfolgreich in Frankreich, waren dort aber auch zum Teil nicht so auf der Verteilnetzbetreiber-Ebene aktiv, weil das einfach noch nicht, also nicht der Sweet Spot unseres Produktes ist. Mhm. Also ich glaube, wenn du in UK siehst, wo du zum Beispiel auch einzelne Betreiber hast, alle sind signifikant groß, aber keiner ist jetzt irgendwie der Monopolist. Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Und da sehen wir eigentlich auch eine größere Adaption von neuen Technologien. Das mag auch vielleicht ein bisschen am angelsächsischen Mindset liegen, aber das sorgt natürlich auch, dass du mehr Peer-Exchange hast und auch ein bisschen Peer, nicht Competition, weil es sind ja regionale Monopole, aber schon so im Sinne von, hey, wer ist denn der Innovativste hier im Land?
Mhm. Ja. Wenn wir schon bei diesem Thema regionale Unterschiede sind, du hast auch kürzlich einen LinkedIn-Post zur European Opportunity gemacht, also sozusagen auch nochmal, um die andere Seite zu beleuchten, dass wir hier in Europa schon auch eine enorme Chance haben, all das, was auf der anderen Seite des Atlantiks gerade passiert, als Chance zu sehen und als Vorteil zu spielen. Magst du das noch ein bisschen ausschmücken?
Was? Ja, klar. Also ich bin grundsätzlich Optimist und ich bin in vielen Foren unterwegs, wo ich einfach sehr, sehr häufig immer höre, hier ist alles schlecht. Das läuft da in den USA so viel besser. Früher hat man auch immer gehört, das läuft in China so viel besser. Was auch immer. Und ich kann das einfach nicht ab, weil ich denke mir immer, ja klar, das ist besser, aber wir haben viele Dinge, die bei uns nicht schlecht laufen. Und es gibt so viele Potenziale, die wir noch heben können. Also es kann so viel besser werden. Und genau das sehe ich. Also ich glaube, in Europa haben wir einen unglaublichen Talentpool, den wir nutzen können. Wir haben ein Lohnniveau in Europa, was vernünftig ist, auch in auch im Bereich von Entwicklern und High-Performern. Also man muss nicht irgendwie 1-2 Millionen Dollar für irgendeinen Top-Developer zahlen, weil das auch der Nachbar im Silicon Valley so macht, sondern man hat durch die hohe Lebensqualität und die einfach Lebenshaltungskosten, die komparativ für einen guten Standard of Living relativ hoch sind, hat man nicht so hohe Lohnkosten komparativ und kann dadurch gute Leute beschäftigen. Und was ich glaube, in Europa haben wir auch grundsätzlich eine gute Infrastruktur, auch was für Technologie und alles angeht. Es kann alles besser sein. Was du jetzt sagst, ist, ich glaube aktuell, dadurch, dass Trump in den USA aktuell viel kaputt macht, aus meiner Perspektive, haben wir auch in Europa einfach jetzt die Möglichkeit, glaube ich, einen Talentpool anzuziehen, der aus den USA nach Europa zu holen, einfach dadurch, dass Europa sich positionieren kann als Verfechter von liberalen Werten, einer offenen Willkommenskultur. Das muss man dann aber auch spielen. Also das ist ja auch das glaube ich, da muss die europäische Politik ein offenes Signal setzen. Aber ich glaube, wir haben viele Potenziale, die wir heben können, aber it's not that dark.
Ja. Habt ihr schon mal jemanden aus dem USA-Team drüber geheiert? Oder?
Ja, also wir haben Leute aus den USA, die sind nach Europa gewandert. Also wir haben, ich glaube, mal 80%, vielleicht mehr, naja, nicht 80% aller Entwickler, aber wir haben einen Großteil der Entwickler, die wir haben, sind für Liveo nach Berlin gezogen. Aus den USA, aus Australien, aus Indien, wo auch immer. Und ich glaube, das ist ein Beispiel dafür. Und ich glaube, das geht auch im größeren Maßstab. Weil ich glaube, mit den richtigen Leuten, mit dem Engineering Mindset, was wir in Europa haben, mit dem Universities, mit der Großteil an Basisbildung, haben wir ein unglaubliches Potenzial, wenn wir jetzt wirklich AI nicht nur darüber sprechen, dass irgendwie die großen LLMs irgendwo anders gebaut sind, sondern darüber nachdenken, wo sind unsere Stärken in den Industrien, in den Applikationen von specific Modellen, in der Nutzung von AI. Ich glaube, dann ist der Zug noch nicht abgefahren.
Mhm, ja. Cool, das macht richtig Spaß, dir da so zuzuhören. Heiert ihr denn auch aktuell, wenn wir schon bei dem Thema sind? Ja. Ich meine, bei uns hören jetzt eher so Energieleute. Also heierst du solche in deinem Vertriebsteam, die oder wie seid ihr da aktuell aufgestellt?
Ja, also wir suchen immer gute Leute, insbesondere auf der Vertriebsseite, Customer Success Management, Account Management, als auch Neuvertrieb, als auch auf der Engineering-Seite. Da vor allem halt in Bereichen Machine Learning, Full Stack Development, also auch AI, DevOps und so weiter. Also wir haben immer offene Stellen und wenn irgendjemand Interesse an Live-Yo hat und sagt, hey, ich passe hier super gut rein, dann einfach bei mir melden oder meinen Mitgründern, kann man schauen, ob sich was finden lässt.
Cool. Oder mir schreiben, ich leite dann weiter.
Oder das.
Mega gut, wir kommen schon so langsam zum Ende. Ich wollte noch ein bisschen für diejenigen, die jetzt nicht sozusagen aus der Space-Branche kommen, nochmal irgendwie highlighten, was das für ein Ding ist, was ihr hier baut. Also wenn du über Wettbewerb nachdenkst, dann siehst du dich ja schon selber als eine der Top 3, Top 5, Top Satellitendaten-Provider der Welt, oder? Ja. Also was hier in Berlin gerade entsteht, ist, gibt es jetzt auch nicht an jeder Ecke so ungefähr.
Genau, also das ist sehr interessant, weil was wir einfach, und wir machen das jetzt schon seit 6 Jahren und dementsprechend kann man auch sehr interessant so eine Industrie entwickeln sehen. Und ja, wir sind jetzt, was VC-Kapital zum Beispiel angeht, an den Unternehmen, die in diesem Earth Observation Analytics Space unterwegs sind und in dem Top 3. Ja.
Got it. Und was bewegt sich, also für alle die nicht so tief im Space sind, im Space. Was gibt's da so für Entwicklung? Also die Energienerds bei uns, was sollte man auf dem Schirm haben? Man kriegt ja so ein bisschen irgendwelche SpaceX-Sachen aus den USA mit, wenn da wieder die große Rakete irgendwie geflogen wurde. Jetzt hatten wir da diesen einen ESA Aerospace-Start zumindest, wo man auch viel lernen konnte und so. Ja. Wie erklärst du das in ein paar wenigen knackigen Sätzen, was da gerade so, ist ja eine unglaublich schnelle Entwicklung, die
Also was sich über die letzten 6-7 Jahre in Europa abspielt, ist echt, echt toll. Wir haben, in der Vergangenheit hatten wir vor allem in den USA so ein New Space Ecosystem, wie du sagtest, irgendwie SpaceX, die als erste Firma eine Rakete so nach Startup-Mentalität gebaut haben und seitdem sehr viele weitere technologische Durchbrüche gemacht haben. Aber was wir jetzt in den letzten 6-7 Jahren sehen, dass Europa und Deutschland als führendes Land, würde ich sagen, innerhalb Europas sehr viele Firmen hervorbringt, die ganz Ähnliches umsetzen wollen. Das heißt, du hast gerade gesagt, ESA Aerospace, es gibt noch Rocket Factory, Augsburg, High Impulse, sind 3 Firmen allein in Deutschland, die Kleinsatellitenlaunch oder kleinere Raketen bauen wollen, die Satelliten in den Orbit bringen können. Davon gibt es noch weitere Dutzende Firmen in Europa, werden es alle schaffen, wahrscheinlich nicht, aber innerhalb der nächsten paar wenigen Jahre werden wir in Europa die Fähigkeit haben, eigene Raketen in Orbit zu bringen, viel besser, günstiger und agiler, als das vorher war. Und das innerhalb von weniger als 10 Jahren. Wir haben eine Unmenge an Firmen, die eigene Satelliten bauen, die eigene Technologie für Satelliten bauen, für Use Cases von Waldbrandbekämpfung wie AuroraTech, irgendwie Agriculture wie Constellar, In-Orbit Monitoring, also was fliegt oben eigentlich rum wie Vioma, als auch Firmen, die in der Lage sind, Produkte, Menschen, Objekte aus dem All zurück zur Erde zu bringen, was auch ganz, ganz lange nur die Fähigkeit der US-Amerikaner war, auf einer kommerziellen Basis der US-Amerikaner war. Also die Exploration Company, Atmos, Space Cargo, und das ist alles in so einer kurzen Zeit passiert. Und all diese Unternehmen bringen jetzt neue Unternehmer und Unternehmerinnen vor, die nächste Generation dieser Startups gründen. Also wir haben, ich glaube, 2, 3 Unternehmen, die jetzt quasi von Ex-Mitarbeitern von Live.io gegründet wurden, dass die nächsten Jahre einfach nur nochmal wahrscheinlich eine Vielzahl dieser Unternehmen sehen würden in Deutschland. Und natürlich die Frage ist, okay, wie sorgen wir dafür, dass diese Unternehmen erfolgreich sind? Auf der einen Seite Kapitalzugang. Da sind wir mittlerweile auf einer Early-Stage-Phase sehr gut aufgestellt. Es gab jetzt viele Instrumente, die auf einer europäischen und Bundesebene auf den Weg gebracht werden. Hoffen wir, dass diese dafür sorgen, dass man auch 50, 100, 200 Millionen Euro in Europa raisen kann, um diese Firmen zu skalieren, als auch auf der anderen Seite Kundenebene. Weil in der Raumfahrt gibt es Produkte wie uns, die Kunden sind alle privatwirtschaftlich, aber natürlich, wenn du irgendwie eine Rakete baust, dann ist da oftmals der Kunde auch der Staat. Und dass der Staat auch zum Abnehmer wird, daran muss jetzt die aktuelle Bundesregierung und die Europäische Kommission arbeiten, dass die auch effizient zum Kunden werden können. Mhm. Wie das in den USA schon seit der ersten Obama-Administration der Fall ist.
Mhm. Also doch ein bisschen mehr als nur 140 Zeichen Kurznachrichtendienst, der gebaut wird.
Ja, korrekt.
Gibt ja dieses Peter-Zitat.
Ja.
Aber okay, und also ich habe es ja ein bisschen scherzhaft gesagt, ich musste mich eintragen hier beim, also habt ihr irgendwie besonders sensible Daten auch, die besonders, also ich weiß nicht, keine Ahnung, helft ihr der Ukraine auch irgendwie sich zu verteidigen oder sind das sozusagen Use Cases, die außerhalb von euren?
Aktuell fokussieren wir uns primär auf den kommerziellen Sektor mit diesen drei Produkten. Es gibt natürlich Anwendungsfälle, die darüber hinausgehen und auch in den Resilience-Bereich gehen, so heißt es ja. Aber warum du dich eintragen musstest, ist natürlich, weil die Daten unserer Stromnetzkunden auch hochsensibel sind und dementsprechend müssen wir SOC 2 compliant sein, ISO, was weiß ich, compliant sein und dafür haben wir relativ hohe Sicherheitsanforderungen, die wir gerne einhalten. Aber das Potenzial von Satellitendaten, wie gesagt, ist auch in diesem ganzen Defense-Sektor extremst hoch und seit der Trump Administration 2 auch nochmal viel, viel präsenter in den Köpfen der Verteidiger innerhalb Europas.
Okay, got it. Zwei letzte Fragen, die so ein bisschen Ausblick machen sollen. Das eine, die ich immer frage, ist, wenn du so auf die nächsten 12 bis 18 Monate guckst, worauf freust du dich am meisten?
Mhm.
Und dann gleich damit angeschlossen, wenn du an deine Company denkst und so mal mit einem Zeitraum sogar von 3 oder 5 Jahren nach vorne guckst, wo steht Liveo in 5 Jahren?
Ja, also wir werden innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate einige Meilensteine erreichen, nämlich wir werden 3 Produkte haben, die im Bereich von mehreren Millionen Euro Umsatz sind und das bedeutet, dass wir die dann auch skalieren, hochgradig skalieren können. Wahrscheinlich werden wir auch in der Lage sein, 3x zu wachsen, 2,5-3x zu wachsen auf Double-Digit-Millionen ARR-Beträge, was super spannend ist und das auch zu diversifizieren, das heißt across Customers. Und du bist dann in so einem Status von einer Firma, wo du das Gefühl hast, okay, du hast jetzt ein Management-Team, du hast ein grundsätzliches Team an Individual Contributors, die selbstständig in eine Richtung laufen und das auch mit einer hohen Geschwindigkeit. Und da sind wir jetzt. Und das weiter zu beobachten über die nächsten 12 bis 18 Monate, darauf freue ich mich, weil die letzten 6-12 Monate waren sehr spannend und waren sehr schön anzuschauen. Und jetzt die nächsten 3 bis 5 Jahre. Also wir wollen mit der Firma auf 100 Millionen Euro ARR kommen, mit diesen 3 Produkten, diesen 2 Produktkategorien. Und wir glauben, wir können das schaffen. Und dann haben wir aus unserer Perspektive nach diesen Milestone erreicht, weil wir haben jetzt schon Kunden auf jedem Kontinent. Wir haben Nutzer unserer Applications in fast jedem Land der Welt. Und mit diesen beiden Industrien, Strom, Infrastruktur, als auch in diesem Consumer Goods Space, haben wir jetzt Kunden von irgendwie dem größten Stromnetzbetreiber in einem Land bis hin zu einem Hundefutterhersteller. Und so langsam wird diese Vision, die wir 2018 gemalt haben, dass wir Satellitendaten zum Mass-Market-Produkt machen wollen, langsam sehen wir diese Vision Realität werden und in 3 bis 5 Jahren ist das auf jeden Fall der Fall.
Cool. Sven, herzlichen Dank für die Einladung. Oh shit, die Frage aller Fragen. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Brennt dir irgendwas unter den Fingernägeln? Du hast so im Vorgespräch ein Thema sozusagen angeteasert, was ich nicht weiß, wie offiziell das schon ist, aber
das Wichtigste ist, dass wenn man mehr über Liveo erfahren will, dann natürlich auf unsere Website gehen, mir gerne bei LinkedIn folgen und aber
Den Podcast hören,
das wollte ich jetzt sagen. New Space Vision ist unser Podcast, wo es rund um Space und das New Space Ökosystem in Deutschland, Europa und der Welt geht. Da bringen wir einmal im Monat circa, manchmal zweimal im Monat eine Podcast-Episode raus und freuen uns natürlich über jeden Hörer.
Cool. Ja, also alle darüber jetzt, tun wir auch in die Shownotes und so. Aber wir können überlegen, kannst du dir auch cross-posten.
Ja,
du kannst sozusagen bei auf beiden Kanälen laufen lassen. Sven, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich weiß, bist mega beschäftigt. Cool, dass du mich hier empfangen hast. Und
super gerne.
Mega, mega toll, so mitzuerleben, wie sowas entsteht hier in Berlin.
Ja.
Von daher ganz viel Erfolg und ich bin mir sicher, wir machen noch eine zweite Aufnahme irgendwann mal.
Hoffentlich, freue mich drauf.
Danke dir. Ciao. So, das war's auch schon wieder mit der Folge zu Live.io mit dem Gründer und CEO Sven. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können. Ich fand es jedenfalls total spannend. Meine Anerkennung für das, was da aufgebaut wird, habe ich ja Sven auch schon direkt im Interview zum Ausdruck gegeben, dass sowas in Berlin entsteht, in Deutschland entsteht, eins der Top-Satellitendaten-Startups der Welt, Riesenfirma, tolle Talente hier in bei uns ganz nah dran und relevant für die Energiewirtschaft, für den Netzbetrieb, für den Pipeline-Betrieb. Von daher hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne, falls das so ist oder falls das auch nicht so ist, gerne jede Kritik, Anregung, Kommentare an, wie immer, an team@energiezone.org. Das kommt dann bei Alex und mir direkt in die Inbox. Sonst auch gern mir per DM auf LinkedIn. Und wie ihr wisst, hilft es uns total, wenn ihr einmal auf eurer Plattform uns eine Bewertung hinterlasst, Spotify, Deezer, Apple Podcast, was auch immer ihr hört, einfach ganz kurz Stopp drücken, da mal hin navigieren und ein Review dalassen oder ein paar Sterne dalassen. Das hilft total, unseren Content weiter zu verbreiten und uns eine höhere Reichweite zu geben. Und ja, da bleibt mir nichts anderes übrig, als euch noch eine schöne Restwoche zu wünschen, schönes sommerliches Wetter hoffentlich und dass wir uns ganz bald mal wieder hören in der Energiezone. Soweit erstmal, macht's gut, ciao, ciao.